Liebe Gemeinde, alle, die dieses Lied noch nicht kannten, sei gesagt, das handelt sich dabei um die Nationalhymne des Staates Israel. Sie heißt auch die Hoffnung. Sie datiert schon vor über 100 Jahren und drückt die Sehnsucht der Juden in aller Welt aus, einmal wieder in ihrem angestammten Heimatland leben zu können. Wir werden heute Morgen aus dem Blickwinkel des segnenden Gottes uns mit dieser jüngeren Geschichte Israels beschäftigen. Morgen am 14. Mai feiert Israel das 70-jährige Bestehen seiner neuzeitlichen Staatsgründung. Der damalige Premierminister David Ben-Gurion erklärt am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit Israels. Damit hat eine Entwicklung ein Ziel erreicht, das bereits über 100 Jahre im Gange war. 1880 lebten im ursprünglichen Land Israel ca. 40.000 Juden unter 400.000 Arabern. Vielleicht ein kleiner sprachlicher Hinweis. Der Name Palästina für dieses Gebiet wurde dem Land von einem römischen Kaiser Hadrian gegeben, der ein Hasser Israels und der Juden war und einen Namen gesucht hat, der besser passt. Und da hat er erfahren, dass die Philister die Feinde Israels waren. Und nach den Philistern hat er dieses Land Israel Palästina genannt. Es gab 1981 in Russland die ersten großen Pogrome, also Verfolgungen gegen Juden. Und bereits 1882 fand die erste Alija, also die erste Heraufziehen der Juden nach Israel statt. Dann gab es immer weitere Wellen dieses Bewegung der Juden nach Israel in die alte Heimat. Bereits im letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert haben die frühen Zionisten hunderte Landparzellen den arabischen Besitzern legal abgekauft, die sich woanders im Nahen Osten niedergelassen hatten. So entstanden immer mehr neue Siedlungen im Land. Ein Großteil dieses Landes war zuvor Brachland. Diese frühen Pioniere legten das Brachland, genau genommen die Sümpfe, trocken, die Malaria verseucht waren und machten dieses Land zu fruchtbarem Boden. Am 2. November 1917 unterzeichnete der britische Außenminister eine Erklärung, die nach seinem Namen die sogenannte Balfour-Deklaration genannt wird. Sie formuliert das Ziel, eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu errichten. Und durch den Völkerbund wird diese Erklärung 1922 zu einem Dokument internationalen Rechtes. Die UNO hat das später auch bestätigt. In mehreren Einwanderungswellen kamen Hunderttausende zurück in das Land, schließlich auch nach dem Holocaust in Deutschland viele der Überlebenden und Geflüchteten. Auf einem Großteil dieses Landes, Palästina, wurden andere Staaten gegründet, zum Beispiel Jordanien. Und am 29. November 1947 wird in der UNO die Resolution 181 verabschiedet, der sogenannte Teilungsplan Palästinas. Der verbliebene Rest Palästinas westlich des Jordan wird in einen selbstständigen jüdischen Staat und einen selbstständigen arabischen Staat aufgeteilt. Also eine Zwei-Staaten-Lösung. Warum kam sie nicht zustande? An dem Tag, an dem Israel seine Unabhängigkeit proklamiert hat, haben alle ihn umgebenden Länder diesem neuen Staat den Krieg erklärt, mit dem Ziel, ihn zu zerstören und die Juden ins Mittelmeer zu treiben. Wir wissen, dass dies bei weitem misslungen ist und wir kennen die Entwicklung dort im Nahen Osten bis zum heutigen Tag größtenteils aus eigener Anschauung und Erfahrung. An Israel wird etwas deutlich, was Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, einmal gesagt hat: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Also wer Realist sein will, wer die Wirklichkeit verstehen will und einschätzen will, der muss an Wunder glauben, sonst ist er nicht Realist. Das hat die Geschichte Israels deutlich gemacht, dass ein Volk Israel nach 2000 Jahren wieder in seinem angestammten Land wohnt, ist in der Weltgeschichte ein einmaliger Vorgang. Dass dieses kleine Volk alle Angriffe auf seine Existenz trotz erdrückender Übermacht seiner Feinde immer wieder überlebt hat, ist ein Wunder. Israel hat größeren Wohlstand erlangt als alle anderen Völker im Nahen Osten. Dazu tragen übrigens und profitieren auch etwa 1,8 Millionen Araber, die Staatsbürger des Staates Israel sind und nirgendwo anders es sein wollen. Aus Israel kommen derzeit weltweit mehr Patente als von jedem anderen Volk. Viele davon sind Exportschlager. Nur zwei Stichworte dazu. Die sogenannte Tröpfchenbewässerung, eine äußerst sparsame, sehr effektive Möglichkeit, in der Wüste Land zu bewässern und es fruchtbar zu machen. Oder aber die Meerwasserentsalzung. Ist Israel Pionier. Das heißt, damit Trink- und Brauchwasser dadurch gewonnen werden kann. Israel speist dieses Wasser größtenteils durch diese Meerwasserentsalzung und Wiederverwertung und Saubermachung des Wassers. Warum finde ich das alles erwähnenswert? Es geht mir nicht darum, ein Volk und seine Menschen zu verherrlichen, sondern Gott groß zu machen. Gott, der treu zu seinem Wort steht. Weil wir heute einen Gottesdienst feiern, in dem es um seinen Segen geht. Darum sollen wir uns ermutigen lassen, seinen Segen zu erkennen, zu erbitten und damit zu rechnen, ihn zu erfahren. Israel, die Geschichte Gottes mit diesem Volk, kann uns dazu eine Ermutigung sein, eine Stärkung sein. Gott hält sein Wort. Gott ist treu. Er steht zu seinem Zeugnis. Er steht zu seinen Zusagen, die er einmal gegeben hat. Das, was ich eben kurz skizziert habe, bleibt völlig unverständlich und rätselhaft ohne Gottes Wort. Ohne dass wir als Untergrund sozusagen, als Folie hören, was in der Bibel dazu steht. Und das wird uns jetzt Samuel kurz einblenden. Ich lese uns diese Verse. 1. Mose 12, 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und die verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Vor 2000 Jahren richtete Gott seine Aufmerksamkeit von den Völkern hin auf einen Menschen, nämlich Abraham. Und ihm beginnt eine einzigartige Segensgeschichte, von der jeder von uns profitiert, wie wir noch sehen werden, wahrscheinlich aber auch schon wissen. Und diese Segensgeschichte hat Gott über alle Jahrtausende hinweg weitergeschrieben und tut das auch bis in unsere Tage hinein. Zunächst einmal hat Gott Abraham beschenkt. Wir hören dieses Wort also erst einmal so, wie es ursprünglich gedacht war, an Abraham. Er wird beschenkt mit Wachstum. Er bekommt Nachkommen und wird in den kommenden Generationen zu einer großen Familie. Abraham wird mit materiellem Segen ausgestattet. Er bekommt große Viehherden mit großem Gewinn. Und er erreicht Ansehen und Macht bei den ihm umgebenden Stämmen, so wie es heißt, deinen Namen will ich groß machen. Große Verheißungen hat er ihm gegeben und vieles davon ist schon in Erfüllung gegangen. Ein Land und ein Volk darin. 1. Mose 13, Vers 15 steht, denn all dieses Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Eine unbedingte Zusage für alle Zeit, den Nachkommen Abrahams dieses Land als Eigentum zu geben. Gott hat dieses Wort erfüllt. Israel ist mehrfach aus dem Land vertrieben worden. Und auch die längste Vertreibung und die längste Zeit ohne Land ist zu Ende gegangen im letzten Jahrhundert. Gott hat sein Wort gehalten. Israel konnte wohl viele Jahrhunderte den Besitz seines Landes verlieren, also mit anderen Worten nicht in dem Land zu Hause sein. Aber sein Anrecht auf dieses Land nie, weil es von Gott gegeben ist und weil es nicht an Bedingungen geknüpft ist. Welche Treue Gottes, völlig unverdient an seinem Volk, an seinem physischen Volk können wir daran ablesen und selbst ermutigt werden. Es gibt aber auch das andere, was wir nicht verschweigen wollen. Was vor 70 Jahren für Israel ein Wunder war, war für die arabischen Palästinenser dort eine Katastrophe. Sie sind Leidtragende, sie sind Verlierer dieser Ereignisse. Dabei auch Opfer ihrer eigenen Führung und Führer bis zum heutigen Tag. Aber sollte Gott sie vergessen haben? Keineswegs. Das hängt übrigens mit der Namensänderung Abrahams zusammen, denn aus Abraham wird Abraham. Aus einem großen Vater wird ein Vater vieler Völker. Also nicht nur eines Volkes Israel, sondern auch vieler Völker Vater. Auch das lesen wir in 1. Mose 17, Vers 4 und 5, wo es heißt, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Zu diesen vielen Völkern, die aus Abrahams Lenden entstanden sind, gehören auch die Völker der arabischen Nationen. Ganz wichtig, dass wir den Segen Abrahams in seiner ganzen Breite hier wahrnehmen und hören. Auch sie, die arabischen Nationen, sind im Abraham als ihrem Stammvater gesegnet und haben darum nach der biblischen Prophetie Zukunft und Hoffnung. Mögen sie erfahren, und darum dürfen wir auch beten, was Gott gesagt hat, ich will segnen, die dich segnen, anstatt ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und das erfüllt sich heute vor unseren Augen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Freilich noch nicht das ganze Volk Israel vertraut seinem Gott weniger als ihrer eigenen Stärke. Es verhält sich nicht immer so, wie es seinem Gott gemäß ist. Und es hat noch nicht diese Erneuerung der Herzen erlebt, wie es Gottes Wort verheißen hat. Aber der Anfang ist schon gemacht. Nämlich in den sogenannten messianischen Juden und Gemeinden, die als Israeliten an Jesus Christus, als ihren Messias, glauben. Es gibt davon mittlerweile mehr, so viel ich weiß, als 15.000 in Israel. Wir sehen also Segensspuren Gottes, die erstaunlich sind und die uns ermutigen für unser Leben. Segen ist Israel der Welt geworden, indem es der Welt Geschenke gemacht hat, nämlich die Bibel. Mit der Offenbarung des einen lebendigen Gottes. Das ist eine der größten Segnungen, die Israel uns gemacht hat, von der wir profitieren. Und das Beste und Größte, was Israel uns geschenkt hat, ist sein Messias, der Sohn Gottes, Jeschua HaMashiach, der größte Sohn Israels, durch den sich diese Verheißung Abrahams auf eine überraschende Weise erfüllt und für uns erfahrbar geworden ist. Es werden in deinem Samen, in deinem Nachkommen, das ist einmal, alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Dir und mir gilt das, weil in diesem Sohn Israels, in dem Messias, in dem Sohn Gottes, dein und mein Retter zur Welt gekommen ist. Das Evangelium von Jesus Christus, von Jeschua Mashiach, hat fast alle Völker der Welt erreicht. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes, die den Fluch der Sünde, den Fluch des Bösen und des Todes in unserem Leben überwunden hat und von unserem Leben abwendet und von aller Menschen abwenden wird. Diese gute Nachricht gilt auch dir und mir für unseren Alltag, in dem wir heute leben. In ihm bist auch du schon gesegnet worden, in diesem Jesus, ob du es fühlst oder nicht, ob du es erlebst oder nicht. Denn es steht in Epheser 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Etwas verständlicher könnte man sagen, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen vom Himmel her, mit göttlichen Segnungen für unser Leben. Die Vergebung deiner und meiner Schuld, die uns von Gott trennt. Das Angebot, immer wieder neu Vergebung annehmen zu dürfen. Begnadigt zu sein, ganz neu und unverdient angenommen zu sein, liebt, geliebt zu sein, ohne es selbst produzieren zu müssen. Und es verdienen zu müssen, aus Liebe. Ein geliebtes Kind dieses Gottes zu sein. Welch ein Geschenk ist das? Ja, eine Freude darf das sein, in dieser Welt bewusst mit dieser Erfahrung zu leben. Beschenkt zu sein mit vielen Gaben, besonders mit den Gaben, ihm und den Menschen damit zu dienen, für andere da zu sein, mit seiner Liebe sie zu verteilen in deinem Alltag. Wir sind alle in Jesus Christus reich gesegnet worden mit Segnungen, die nicht an Bedingungen geknüpft sind, sondern die uns bedingungslos in ihm geschenkt worden sind. Das heißt, wir können, indem wir uns von ihm entfernt haben, wir können, wenn wir Mangel haben, wieder dort zugreifen, wir können dort wieder hingehen zu der Quelle des Segens, um davon neu zu nehmen, uns neu hinwenden, uns neu hinbekehren zu ihm, damit wir neu aus der Fülle schöpfen, die er für uns hat. Und das ist der Grund, weshalb wir Segnungsgottesdienst feiern, dass wir aus der Bedürftigkeit unseres Lebens, unseres Alltags, mit schwierigen Fragen, mit Anforderungen, wo wir merken, wir kommen allein nicht klar, mit Nöten, mit Durststrecken, mit dem, was uns fehlt, zu dem zu kommen, der uns schon längst mit allem Segen gesegnet hat. Die Segnung in Jesus Christus zu erwarten, zu erbitten und zuzusprechen, wenn wir zum Segen kommen. Lasst uns ermutigt sein durch diesen Gott Israels, der auch der Gott und Vater Jesu Christi und unser Gott ist, der derselbe ist, wie er immer war, der uns reich segnet. Darum fand ich dieses Zusammentreffen, dieses morgigen Jubiläums und des heutigen Tages, der übrigens auch Jerusalem-Tag ist, fand ich so treffend und eine Ermutigung, dass wir die Segnung dieses Gottes in Jesus Christus erbitten und erfahren und glauben. Dass uns Israel als Volk, als Gottes Volk zum Segen wird, dass wir anfangen, mehr und mehr Israel zu segnen, dass er sein Wort einlöst und auch uns wiederum segnet. Ich möchte das gleich tun, die Gelegenheit dazu geben, in diesem Segnungsgottesdienst, dass einige von uns Israel segnen, so wie es uns aufgetragen ist, wie es Segen verheißen ist, wenn wir das tun. Unser Auftrag, erster geistlicher Auftrag als Christen, wie es Doron Schneider in seinem Vortrag vor einigen Wochen in der Christuskirche auch dargelegt hat, ist, für Israel zu beten, dass sie in Jesus ihren Messias erkennen und dass sie Gottes Führung erleben in all ihrer Geschichte und auf ihn aufmerksam werden, sie ihn erfahren, die Augen aufgehen für ihn. Und der geistliche Auftrag für das Volk Israel lautet nach Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk. Denn trotz allem benannten Wohlstand und aller Macht ist das Volk Israel immer noch bedroht und bedrängt von vielen Seiten. Es zu trösten, es zu ermutigen, dass sein Gott da ist, dem sie gehören und auf den sie ihr Vertrauen setzen dürfen. Mut zu sprechen in den Bedrängnissen unserer Tage, wo immer das uns möglich ist. Bevor wir also die Möglichkeit haben, dass wir einander segnen und dass wir zu den Gruppen kommen, zu den Teams, die sich gebildet haben, um eure Anliegen zu hören, um aus dem, was Gott schenkt, euch weiterzugeben, möchte ich gerne, dass wir nach seinem Wort Israel segnen. Ich darf bitten, dass zwei oder drei aus unserer Mitte das tun. Ich will segnen, die dich segnen, aufgrund dieser Verheißung, Israel zu segnen. Lass uns dazu aufstehen. Ja, so bitten wir dich für dein Volk Israel und für die Völker des Nahen Ostens um deinen Frieden. Nur du kannst diesen Frieden bewirken. Nur du kannst hineinlegen in die Herzen der Verantwortlichen, dass Hass, Egoismus und Fanatismus überwunden werden und dass Offenheit ist dafür, dein Wort anzunehmen. Dass die arabischen Nationen erkennen, dass sie durch dein Volk Israel gesegnet sind und dass dein Friede, den du schenkst, höher ist als aller Vernunft, doch bald einkehren möge. Darum bitten wir und vertrauen darauf, dass du niemanden aus dem Auge verlierst, auch derer, die Leidtragende sind, die am Rand stehen, die verzweifelt sind. Herr, so bitten wir dich um deinen vollen Segen, damit dein Wort sich auch weiterhin erfüllen kann. Amen. Wir nehmen wieder Platz.